Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mittwochabend haben Angela Merkel und die Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen verkündet, dass die Kontaktbeschränkungen noch mindestens bis zum 3. April, bis zum 3. Mai, verlängert werden. Einige Geschäfte dürfen wieder öffnen, aber die Schulen sollen ab dann erst schrittweise ihren Betrieb wieder aufnehmen. Dem vorausgegangen war eine wochenlange Ungewissheit, ob gleich nach den Osterferien der Shutdown verlängert oder eine Lockerung umgesetzt wird. Dazu gab es viele Debatten. Politiker und Wirtschaftsvertreter meldeten sich zu Wort, aber auch zum Beispiel Peter Dabrock, Vorsitzender des Deutschen Ethikrates, der kritisierte, dass mehr Betroffene und Wissenschaftler Gehör finden sollten, die keine Virologen oder Epidemiologen seien. Bis dann die Nationalakademie Leopoldina auf den Plan trat und konkrete Pläne für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität vorstellte, die nun von der Politik weitgehend übernommen wurden. Aber wie gestaltet sich überhaupt die Kommunikation in der Corona-Krise? Wie erfolgreich ist sie und wessen Expertise ist eigentlich gefragt? Und auch welche Erwartungen gibt es? Darüber hat meine Kollegin Isabel Fanrich-Lautenschläger mit Wissenschaftlern der Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin gesprochen.
Die Hoffnung vieler Eltern, die Schulen würden nach den Osterferien am 20. April öffnen, hat sich nicht erfüllt.
Das ist natürlich genau das ganz mühsame Geschäft eben jetzt auch der Risiko- und Krisenkommunikation, die Stimmung da aufrechtzuerhalten. Das ist eben ein langer Weg, das wurde von Anfang an durchaus gesagt, dass es ganz sicher ein Marathon ist und kein Sprint. Und dass wir mindestens damit rechnen müssen, dass wir nochmal wieder zu Verschärfungen auch zurückkommen und es eben so ein Hin und Her werden könnte.
Die weltweite Verbreitung von Covid-19 sei durchaus als Katastrophe einzustufen, sagt Martin Voss, Professor für sozialwissenschaftliche Katastrophenforschung an der FU Berlin. Anders als bei großen Bränden oder Hochwassern seien durch das Virus viele Prozesse gleichzeitig aus dem Ruder gelaufen und die Dynamik groß. Beides führe zu einer fundamentalen Unsicherheit. Die Politiker etablierten den Begriff Corona-Krise und entschieden sich für eine bestimmte Weise, darüber zu kommunizieren.
Es war ganz von Anfang an schon so, dass lieber beruhigend kommuniziert wurde, zu sagen, naja, wir sind sehr gut vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe. Unser Gesundheitssystem ist sehr stark und so weiter. Es hat also der Fokus ganz klar auf den Stärken gelegen und nicht auf den Schwächen.
Dies hängt für den Leiter der Katastrophenforschungsstelle Berlin auch mit einem Startvorteil zusammen, den Deutschland hatte. So konnten die Entwicklungen und Lösungsstrategien in China, wo die Pandemie ihren Anfang nahm, beobachtet werden.
Man hatte im Grunde genommen ja das erste Mal überhaupt so ein virologisches Geschehen im Entstehen und in seiner Entwicklung beobachten können. Und das ging auch von vornherein natürlich auch durch die Medien. So hat auch die Bevölkerung nach und nach ein Gefühl dafür bekommen, da entwickelt sich was. Das hat es für die entscheidenden Akteure im Bereich eben der Krisen- und Risikokatastrophenkommunikation ziemlich einfach gemacht, da langsam in diese Situation reinzugehen. Und das ist dann vor diesem Hintergrund verhältnismäßig gut gelaufen, weil die Gesellschaft insgesamt ihren Behörden, ihren Organisationen in Deutschland sehr viel vertraut. Und durch diesen Vertrauensvorschuss konnte da sich also so eine Art ganz ruhige Kommunikation entwickeln, mit der wir allmählich in die Lage reingehen konnten.
Seit dem Beginn der Krise beherrschen die Zahlen über Infizierte, Verstorbene und Genesene Politik und Schlagzeilen. Datensätze und Informationen aus den vorhandenen Testkapazitäten abzuleiten, sei jedoch nicht aussagekräftig, betont Voss. Denn wo nicht gemessen werde, gebe es keine Zahlen. Dennoch begründe die Politik damit ihre Maßnahmen. Dass zugleich die Virologen im öffentlichen Diskurs eine überragende Rolle spielen, auf Pressekonferenzen der Politik zur Seite stehen und regelmäßig in den Nachrichtensendungen zu hören sind, zielt nach Ansicht von Martin Voss in eine ähnliche Richtung. Dass die Mediziner Ursache und Wirkung genau beschreiben können, habe in der unsicheren Lage einerseits etwas Beruhigendes. Andererseits?
Die Kommunikation wurde ja von Anfang an von der virologischen Perspektive dominiert. Und ich glaube, da waren auch sehr viele Akteure sehr dankbar dafür, dass es eben einen Herrn Drosten gab, erst später dann verzögert in Erscheinung getretener Herr Wieler als Chef des RKI, die diese Rolle so gut, wie ich finde, eigentlich übernommen haben, aber eben nur so gut auch, wie sie es eben können, weil sie eben Virologen sind und keine professionellen Kommunikatoren. Da haben sich aber viele, viele andere weggeduckt, die einfach gesagt haben, na, ist doch schön, dass die den Kopf hinhalten, muss ich es nicht tun.
Trotzdem habe bislang ein Großteil der Bevölkerung das Regierungshandeln in der Krisenzeit befürwortet, berichtet Katja Schulze von der Berliner Katastrophenforschungsstelle. Die promovierte Psychologin hat knapp 700 Menschen befragt. Sie wollte unter anderem wissen, welches Vertrauen sie den verschiedenen politischen Akteuren auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, dem Gesundheitspersonal und den Medien entgegenbringen.
Also im Großen und Ganzen scheinen die Menschen zufrieden zu sein mit den Informationen, die sie erhalten haben. Gerade bei uns hat sich gezeigt, dass die Mehrzahl wirklich sagt, sie wurde ausreichend informiert. Und sie haben auch die Informationen erhalten, die sie brauchten, um irgendwie entscheiden zu können, wie sie handeln oder was sie tun können. Nichtsdestotrotz gab es durchaus auch Menschen, vielleicht so 4 von 10 ungefähr, die sagen, dass die Medienberichterstattung sie verunsichert hat. Und auch circa jeder Dritte, der fand, dass in den Medien übertrieben wurde.
Die Ansichten gingen weit auseinander. Manche bemängelten die medienverbreiteten widersprüchliche Informationen, andere beklagten die einseitige Berichterstattung und wünschten sich mehr kritisches Hinterfragen. Martin Voss bezeichnet die mediale Berichterstattung in der Anfangszeit der Krise als sehr konstruktiv, erwartet nun aber, auch wegen der verlängerten Beschränkungen, eine Veränderung.
Gerade in den ersten Wochen hat man durchaus darauf geschaut, wie kriegt man insgesamt konzertiert ein bisschen Ruhe in die Situation und überhaupt erstmal ein Grundverständnis. Man hat das Haut und Stechen, das sonst an der Tagesordnung steht, durchaus weitgehend unterlassen. Das baut sich jetzt aber allmählich auf und das war auch durchaus erwartbar. Und das wird sich nach und nach jetzt weiter aufschaukeln und die Konflikte immer mehr in den Vordergrund stellen und dann eben auch immer mehr den Finger in die Wunden legen, wo dann irgendwo etwas schiefgelaufen ist.
Der Katastrophenforscher übt bereits jetzt Kritik. Als sich ankündigte, dass das Virus alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringen und lahmlegen würde, seien die Krisenakteure vor der Komplexität zurückgeschreckt und hätten nicht rechtzeitig alle möglichen Szenarien durchgespielt, wie das Thema Mundschutz zeigt.
Also wenn man jetzt sagt, wir informieren recht frühzeitig darüber, dass wir flächendeckend Masken und Mundschutz in den verschiedenen Einrichtungen jetzt schon aufbauen und aufstocken müssen, welche Auswirkung hat das denn insgesamt auf das Verteilungsgeschehen? Also verknappen sich dann eben diese Güter irgendwo, wo wir sie anderswo doch bräuchten? Solche Wenn-Dann-Abläufe, die haben wir alle nicht gedacht. Wie will man denn dann auch kommunizieren, wenn man das alles eben vorher sich überhaupt gar nicht wirklich detailliert überlegt hat?
Stattdessen seien Informationen vorsichtig herausgegeben oder sogar zurückgehalten worden, sagt Martin Voss. Zu groß waren die Bedenken, Panik zu erzeugen und etwa zu Hamsterkäufen beizutragen, Bedenken, die aber von der Forschung nicht bestätigt würden. Die Katastrophenfachleute plädieren deshalb für mehr Transparenz. Dass die Nationalakademie Leopoldina diese Woche ihre 3. Stellungnahme auf den Tisch legte, sei richtig. Viel früher schon hätte eine Expertenkommission, die stärker noch die Geistes- und Sozialwissenschaftler sowie Krisenforscher einbezieht, ihre Überlegungen öffentlich diskutieren können.
Warum eigentlich kommt denn so ein Bericht von der Leopoldina quasi wie aus dem Off, dass da ein paar disziplinäre Experten eben über Ostern mal etwas zusammengeschrieben haben? Man kann doch heute durchaus solche Diskussionen öffentlich machen. Warum wird das nicht live gestreamt, wenn die dann eben sich in einer Videokonferenz zusammenfinden und diskutieren? Was ist eigentlich gefährlich daran, wenn man da die breite Öffentlichkeit beteiligt? Da, finde ich, sollten wir unbedingt darüber reden. Denn so kann man sich dann selber ein Bild machen und dann auch verstehen, warum es eben jetzt schwierig ist zu sagen, was passiert in 2 Wochen und wie geht's dann weiter.
Für Katja Schulze geht es in den kommenden Wochen darum, wie es der Regierung gelingt, die nur schrittweisen Lockerungen zu kommunizieren.
Schafft sie das, dieses Verständnis auch bei allen oder bei der Mehrzahl zu erreichen, auch bei denen, die jetzt vielleicht dann noch benachteiligt sind oder bei denen, für die die Entscheidungen nachteilig sind.
Die Psychologin fordert die Akteure dazu auf, keine Informationen zurückzuhalten und nichts zu beschönigen.
Sondern zu sagen, wie die Lage ist, was sind Vor- und Nachteile, was sind die Gefahren, was sind die Chancen. Also ganz, wirklich ganz offen und ehrlich zu kommunizieren und genau zu begründen, warum man sich jetzt dafür und nicht dafür entschieden hat. Ich glaube, das glaubt die Bevölkerung auch der Regierung, dass sie sich diese Entscheidung nicht leicht machen. Also das wurde auch in dem bisherigen Kommunikationsprozess schon deutlich. Aber es muss eben klar werden, warum macht man das? Und es muss wirklich dieses Gefühl rübergebracht werden, wir halten nichts zurück oder wir entscheiden nicht einfach so, sondern wir erklären ganz genau, was sind die Gründe.